Lasst uns beten. Herr, wenn du nicht in unsere Mitte bist, in deiner Auferstehungskraft und durch das Wirken des Heiligen Geistes, hat unser Zusammenkommen und Beisammensein keinen Sinn und keinen Verstand. Und es wird alles vergeblich sein. Unvergänglich. Öffne unsere geistlichen Augen, unsere Ohren und schenke uns empfängliche Herzen zu deiner Ehre. Amen. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augen Lust und hoffärtiges Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Wir haben ja schon gesagt, interessant, dass der Teufel mit seiner List Eva auf diese drei Ebenen erreicht hat. Und als er Jesus versuchte, die gleiche Taktik gebraucht hat. Erst den Leib, dann auch Leibeslust, Leibesbegierden zu Jesus. Du bist hungrig. Hier ist ein Stein. Machst du Brot? Wir lesen oberflächlich und leichtsinnig darüber hinweg. Aber ich denke nicht, dass der Teufel so dumm war, wenn er mit etwas, was von keiner Bedeutung war, Jesus versuchte, dann war das keine Versuchung. Das war keine Versuchung. Aber es war eine tatsächliche, tiefe, ernste Versuchung, um den Sohn Gottes zu Fall zu bringen. Wie hat der gehungert? Wir wissen es wohl nicht. Aber wir haben viele Menschen in der Welt, die meinen, wir hungern 40 Tage, weil Jesus es getan hat. Und bekommen dann einen guten Wagen, ein gutes Zimmer mit Airconditioner und ein Glas Wasser neben uns und liegen auf ein Sofa oder ein schönes, gemütliches Bett und dann fasten wir 40 Tage. Es gibt solche Menschen, die es gemacht haben. Aber bei Jesus, wenn du dort warst und sie dir die Berge gezeigt haben, wo er war, eine Einöde, eine Wüste, ein trockenes Land, wo die Schakale und die wilden Tiere herumliefen. Hast du die schon mal gesehen in solch einer Wüste? Da war der Herr Jesus. Kein schönes Bett, kein schönes Glas Wasser dabei und nur Wasser getrunken. Es war eine große, riesige Versuchung. Der sogenannte Gott dieser Welt hat das an erste Stelle gestellt. Damit bringe ich ihn zu Fall. So muss sein Leib geschrien haben nach Brot, nach Speise. Muss unerträglich gewesen sein. Der Teufel hat gesehen, dieses, was der Leib braucht. Wenn er das nicht bekommt, wird er von Sinnen oder er stirbt, er kommt um. Und sagt, mach so, ist das Problem gelöst. Aber Gott sei Dank, dass des Menschen Sohn nicht darauf eingegangen ist und nicht bereit war, was zu tun. Und hör mal hin, was er getan hat. Wir sollen ja sein Beispiel folgen. Wir sollen ihn anziehen. Er sagt, es steht geschrieben. Er hat den Teufel in der Versuchung mit dem Worte Gottes beantwortet. Tu du das auch. Ziehe den Herrn Jesus an. Lass ihn nicht da liegen wie ein nacktes Kleid. Zieh ihn an. In der Versuchung antworte mit dem Worte Gottes. Sagt der Mensch, der lebt nicht vom Brot allein, aber von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und dann kam der Teufel mit der zweiten Versuchung. Bei Eva genauso. Sie sah die Frucht, die so gut wie ihr Fleisch, ihren Leib war. Und dass sie schön anzusehen sei. Und der dritte Punkt, hoffärtiges Leben. Das heißt es doch. Hoffärtiges Leben. Ich habe nicht meine Bibel hier, meine Bibel, die unterstreiche ich, dann finde ich es gleich. Fleischeslust, die Welt ist Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben. Du wirst sein wie Gott, wenn du dieses isst. Dann wirst du klug sein, liebe Frau. Was für eine Frau will nicht klug sein? Was für eine Frau will nicht die höchste Position haben? Du wirst erhöht werden, sein wie Gott. Hoffärtiges Leben. Und dem Herrn Jesus, schau mal, die ganze Welt, die gebe ich dir. Du kannst sie haben. Du bist ja für die Welt gekommen. Ich gebe sie dir. Wiederum hat der Herr Jesus nicht gehandelt wie Eva, sondern mit dem Worte Gottes beantwortet. Lieber Mann, tu du das auch, und wenn er mit dir zu dir kommt, mit der Hure. Oder mit einer Flasche Whisky oder Wodka oder mit einer weißen Lüge. Antworte mit dem Worte Gottes. Ja, zwar, ich werde jetzt versucht, ich bin in dieser Situation, ich bin in die Enge. Was sagt das Wort Gottes? Und das wird dich vor Sünde bewahren. Dadurch wirst du den Sieg bekommen. Nun, hoffärtiges Leben. Sie können sagen, ach, wie konnte der Teufel so dumm sein und kommt zu Jesus in hoffärtiges Leben. Als die Hindus sagten, sie werden Europa missionieren, hab ich gelacht, buchstäblich gelacht. Ich sagte, wie dumm sind die Hinde. Kein Europäer wird so blöd sein und seine Knie beugen zu diesen Abgöttern. Kein Europäer wird so blöd sein und Hindu-Götter anbeten. Und eine Religion, die sagt, der Urin einer Kuh ist heilig. Wenn auch die deutsche Sprache sagt, Frauen haben was mit der Kuh gleich überein, denke ich doch nicht, dass sie Kühe sind. Das heißt ja auch in Deutsch, und wirst du so alt wie eine Kuh, lernst du noch immer was dazu. Und dann heißt es, liebe Frau, werd nicht hochmütig. Du bist ja eine Stufe. Das sind 9 Monate. Ich rede durch die Blume. Ich habe ja hier Blumen. Ich muss entschuldigen, das geht alles durch die Blumen hier. Aber solche Sachen sind zum Lachen. Aber oft steckt da so etwas Wahrheit drin. Und wenn wir es zu Herzen nehmen, wird es uns helfen und bewahren vor unserem Unsinn. Hoffärtiges Leben. Die sind nicht, der Hindu ist nicht zu den Europäern gekommen und den Westen mit dem Urin der Kuh. Sie sind gekommen mit Stress. Ist das nicht schlau? Stress. Und wer hat nicht mehr Stress als der Europäer und der Westen? Stress, alles wird zu viel. Unter Stress sind krank, weil wir unter Stress sind. Alles, wir leiden vom Stress. Und dann haben die Götzendiener gesagt, da finden wir, da sitzt die Frau dann und der Mann mit gekreuzten Beinen und meditiert und entspannt, fährt ein LKW, aber jetzt muss ich etwas meditieren und entspannen von dem Stress. Und so sagen sie denn, die Yoga-Menschen, wir haben so und so viele Millionen Jünger bekommen in Deutschland, in Amerika, in Europa. Anstatt, dass der Christ fragt, warum habe ich Stress? Warum leide ich von diesem? Soll doch alle meine Sorgen auf Jesus werfen. Warum werde ich ungeduldig? Wegen Stress. Warum werde ich ärgerlich? Wegen Stress. Warum sündige ich? Wegen Stress. Nun müssen die Heiden kommen mit ihren Göttern, sodass du genesen kannst von deinem Stress. Wenn der Teufel den Herrn Jesus mit Hoffart versucht hat, hat er das mit ihm so gemacht, dass er durch das er sagt, ich gebe dir die ganze Welt. Du bekommst die ganze Welt, wofür du bekommen. Du brauchst nicht mal sterben. Es ist ein leichterer Weg, das Ziel zu erreichen, das für dich gesetzt ist. Siehst du, worum es geht? Aber Jesus sagte, nicht aus des Teufels Hand, das kommt aus Gottes Hand. Dies ist aber ein leichterer Weg. Nein, er hat nicht gesucht nach leichterem Weg, wie Mose, der ein Vorbild Jesu war. Er wollte lieber leiden mit dem Volk Gottes, als eine kurze Zeit die Welt und die Herrlichkeit dieser Welt zu genießen. Und hat Gottes Wort gebraucht. Liebe, besiegt der Christ. Schluss mit dem Kapitel und beginne auf rechte Art und Weise. Ziehe den Herrn Jesus an und tu, was er gemacht hat. Dann wirst du in seinem Namen siegen. Was ist nun das Gegenteil von Hochmut? Von Hoffart? Von hoffätiges Leben? In Zulu ist es Ukuthobeka, Demut. Demut. Bei dem Demut ist und gefunden wird, ist die Hoffart kein Problem. Nun möchte ich heute Morgen etwas über Demut sagen. Demut ist die wahre Zierde eines Christen. Demut ist der schönste Schmuck eines Christen. Ich brauche kein Diamant in meine Nase zu stecken, ein Loch bohren. Und wenn ich im Sarg liege mit einem Loch in meine Nase und wie die Heiden mit Löchern in ihren Ohren, braucht mein Leib nicht durchbohren. Ich brauche auch nicht die schönste Halskette, die teuerste kaufen, um mich damit zu schmücken. Esst ihr, die ihr euch schmücken wollt, es gibt die schönsten geistlichen Perlen und Juwelen, Diamanten. Und einer der schönsten ist Demut. Kleide dich, liebe Frau, mit den christlichen Werten, christlichen Zierden, christlichen Schmuck. Wie schön kann das weibliche Geschlecht aussehen. Schön gekleidet. Ein Vorbild für die ganze Welt. Dass der Mann nur in Ehrfurcht und Keuschheit und Reinheit die bewundern kann. Schönes Kleid. Das nicht wie eine Korsett, ich weiß nicht, was ein Korsett ist auf Deutsch, ganz streng, tight fit, oder Two-Piece, wo der Bauch dazwischen rausdrückt. Nein, ihr Frauen, das Bäuchlein ist nicht so schön, eine Frau. Es ist besser, wenn sie keinen Bauch hat. Zeig den nicht, wenn du auch ein Ring und ein Diamant hineintust. Das ist nicht etwas Gutes für einen guten Mann. Das ist für das Hurenvolk. Die lieben das. Das erweckt die Lust des Fleisches. Aber die wahre Zierde. Ich hatte keine Zeit, sonst hätte ich noch nachgesucht. Andere Worte wie Zierde für eine Person. Demut ist etwas Wunderbares, was Kostbares. Solch einen Menschen kann man nur ehren. Hochmut. Wer hochmütig ist, ist ein wahres Kind des Teufels. Wer stolz ist, ist ein echtes Kind des Satans. Hörst du? Aber ein Demütiger ist ein wahres Kind Gottes. Durch Hochmut wurde aus dem Engel Gottes ein Satan, ein Teufel. Der Teufel war ein Engel Gottes. An heiliger Stelle, aber aus ihm wurde ein Teufel. Warum? Weil er Gott gleich sein wollte. Was hat die Schlange Eva gesagt? Iss, sieht gut aus, du wirst sein wie Gott, wirst Gott gleich sein. Durch Hochmut wurden die ersten Menschen aus Gottes Kindern Teufelskinder. Verstehst du das? Die ersten Gotteskinder wurden Teufelskinder durch Hochmut. Gott bewahre dich und Gott bewahre mich vor Hochmut. Durch die Verführung wurde der Teufel ein der Engel ein Teufel. Und ich sollte lieber sagen, die Kinder Gottes, du, die ersten Kinder Gottes, wurden Kinder des Satans. Sie wollten Gott gleich sein. Die Erhöhung, das Größerwerden, eine höhere Position bekommen, war ihr Untergang. Aber das Erfreuliche, wenn du auch ein Kind des Teufels geboren worden bist, durch Demut kannst du zurückkommen in das Reich Gottes wieder. Wenn du auch im Reich des Teufels bist, kannst du zurückkommen in das Reich Gottes. Und durch Demut bleiben wir im Reiche Gottes. Vor der Erweckung, als Gott mich in seinen Scheuersack durch die Mühle nahm, durch den Reinigungsprozess, in dem ich mich noch heute befinde, durch die Gnade Gottes, war Stolz, Hoffart, Hochmut Nummer eins. Ich kann das nicht vergessen. Wie ich das Fenster zumachte, ich möchte nicht, dass der Richterchef von der Polizei mich hört, wenn ich hier auf den Knien bin und mit schwarzen Christen weine und zu Gott schreie. Und als ich das Fenster zugemacht hatte und vor diese kleine Gemeinde standen die großen, dick gedruckten Zeilen: Gott widersteht den Hoffätigen. Das hat mich geschlagen. Das hat mich zerbrochen. Ich sagte, Erlo, ich habe immer gedacht, in diesen 12 Jahren, wenn es schwer ging, der Teufel widersteht mich. Ich habe immer gesagt, der Teufel ist ein böser Feind. Er steht uns Missionare und uns Prediger im Wege. Er macht es so schwer für uns. Und plötzlich sah ich, dass Gott mich widerstand. Gott in meinem Wege stand und nicht der Teufel. Gott widersteht den Hoffärtigen. Und wir sagen, wie schwer haben wir es. Gott, erbarme dich uns. Der Teufel widersteht uns. Und der Teufel, der steckt da um die Ecke und zeigt nach Gott, nicht ich, er. Aber wir sehen es nicht und erkennen es nicht. Gott widersteht den Stolzen, auch im christlichen Gewand. Wenn du auch ein Schnabelchrist und ein Maulchrist bist, erkenne, dass Gott dich widersteht. Es war der erste Schritt zur Erweckung. Und ich sagte, lieber Gott, verzeih mir. Verzeih mir, ich musste weinen. Wegen meinen Hochmut. Nun, warum kann da Hochmut sein in unserem Leben? Was führt uns zu diesem Hochmut? Ich denke, ein großer Grund ist, dass der Hochmütige eine zu hohe Meinung von sich selber hat. Warum wirst du stolz? Warum bist du hochmütig und hoffärtig und führst ein hoffärtiges Leben? Deine Meinung von dir selbst ist zu hoch. Du hältst zu hoch Höhe von dir selbst. Denn wie es dir gebührt zu halten. Du bist zu groß in deinen Augen. Aber der Demütige, der denkt nicht höher von sich selbst, als was es sich gebührt. Der Demütige, der tut das nicht. Und wenn du zu viel von dir selber hältst und höher als was sich gebührt, gehst du von einer Sünde zur anderen, von einer zur anderen. Du wirst ungeduldig, lieblos, schlägst auf anderen, auf andere, schaust auf sie herunter. Eine Kette, die bis in die Hölle geht und dich da hineinziehen wird. Derjenige ist demütig, der von sich selber hält, wie es sich geziemt und gebührt zu halten. Der sich selber hält für das, was er richtig in Wirklichkeit und Wahrheit ist. Versteht ihr das, liebe Franzosen und Afrikaner und Schweizer und Deutsche? Dass du nur von dir selber hältst, was du in Wahrheit bist. Da muss ich denn gleich die Frage stellen, was gebührt es sich denn, von uns selber zu halten? Was sollen wir von uns selber halten? In was für ein Licht sollen wir uns selber sehen und schätzen und wiegen? In der Waage, was sind wir eigentlich? Wer sind wir? Wer bist du? Weißt du, was wir sind? Wir sind nichts. Gar nichts. Wir sind die, die nichts als Zorn verdient haben. Wir haben gar keine Selbstgerechtigkeit, die vor Gott gilt. Unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätiges Kleid. Wer von sich selber hält, was er wirklich ist, der ist ein wahrhaftig Demütiger. Und da kann der Geist Gottes wirken. Da kann Gott zugegen sein. Ein Beispiel aus der Heiligen Schrift. Zwei Männer, sagte Herr Jesus, gingen hinauf in den Tempel. Einer war ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer sagt, oh Gott, ich danke dir, dass ich kein Räuber bin. Ich danke dir, dass ich kein ungerechter Ehebrecher bin. Dass ich nicht so bin wie der da hinten, der Zöllner. Ich danke dir, dass ich den Zehnten gebe. Ich danke dir, dass ich christlich erzogen bin und die christliche Gemeinschaft haben kann. Ich danke dir, dass meine Mutter mich gelehrt hat zu beten, vor dem ich zu Bett gehe. Und wenn ich morgens aufstehe, ich danke dir, dass ich nicht in solchem Zustand und in solch einer Umgebung aufgewachsen bin, wie der Heide da hinten, der Zöllner. Trotz diesem frommen Zeug war dieser Pharisäer ein hochmütiger Narr. Wir in Afrika würden sagen, ein hochmütiger Esel. Wenn wir Menschen sagen, du bist ein Esel, das bedeutet etwas. Eines müssen wir kennen. Von Natur ist keiner unter uns. Und wenn du selbst eingebildet bist und siehst dich als den Klügsten, die höchste Position hast in unserer Mitte, du bist kein Haarbreit besser als der andere und als der Schlechteste. Wie hieß der Prediger in London, der mit den kranken Beinen Kleinod geschrieben hat? Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. Den sie den Prinz der Prediger nennen, sagt, wenn ich einen Säufer, Alkoholiker, Hure vorbeigehen sehe, dann sage ich, da geht Charles Spurgeon. Wenn er die Gnade Gottes nicht erlebt hätte. Er sagt, wenn ich den schlimmsten Sünder sehe, dann sage ich, da gehe ich. Wäre es nicht für die Gnade Gottes gewesen. Der Zöllner aber, der schrie nur aus, Gott sei mir Sünde gnädig. Er sah sich im Lichte Gottes. Er war sich bewusst von der Heiligkeit Gottes. Heilig, heilig, heilig. Und sah sich selbst und rief aus, Gott sei mir Sünde gnädig. Gott sei Dank, dass auch ich so ausrufen konnte vor der Erweckung. Und kein Mensch in dieser Welt wird Erweckung erleben, ohne dass er den Punkt erreicht hat in seinem geistlichen Leben. Den Tiefpunkt. Darum, alle Christenheit betet um Erweckung. Aber Erweckung ist so weit weg, wie sie je war. Die Menschen werden sterben. Es wird nur ein frommes Spiel sein. Erweckung, Erweckung, Erweckung. Du bekommst keine Erweckung. Gott ist doch nicht ein Narr. Das ist ein Hochmütigen und Stolzen. Der herabschaut auf andere und nicht seine Sündhaftigkeit bewusst ist, dass er dem Erweckung anvertrauen soll. Unsinn. Gott ist doch kein Blöde. Er konnte seine Augen nicht emporheben gen Himmel. Zu Gott. Er schämte sich zu sehen. Ein tiefer Schmerz erfüllte sein Herz über seine Sünde. Er war nicht wie die Frau, die gestorben ist in Südafrika. Beim Mseni Haus. Wir nennen das Haus Mseni. E-M-S-E-N-I. Mseni. Und das bedeutet Gnade. Haus der Gnade. Der Schmerz seines vergangenen Lebens, seine Sündhaftigkeit, sein Verdorbensein erfüllte sein Herz. Darum scheute er sich nicht, seine Sünde zu bekennen vor Gott und den Menschen. Paulus hat das erlebt. Er sagt, ich bin der Vornehmste unter allen Sünden. Ich bin nicht wert, dass ich ein Apostel heiße. Er war Apostel. Er war ein Mann, der spitze war. Ich weiß nicht, ob er nicht der Größte war aller Menschen, außer Jesus und Johannes der Täufer. Paulus, mach ein Studium von seinem Leben. 4-mal ist er gegeißelt worden. 40 wenige ein Schlag. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie sagen, eine Geißelung war genug, dass man von hinten die Lungen atmen sah. Konntest du durchschauen, war wie eine Gardine. Und wenn ein Mensch 4-mal gegeißelt ist, was war noch übrig von den Menschen? Was war noch übrig von ihm? Hat ein Mensch je so gelitten? Jesus, ja, weil er unsere Sünden getragen hat, war noch schlimmer. Aber er hat es einen Menschen gegeben, der mehr gelitten hat als Paulus. Und er sagt, ich bin der allergrößte Sünde. Lieber Bruder, zu wem gehörst du? Zu den Pharisäern? Zu den Hochmütigen? Oder zu dem Zöllner? Zu Paulus, der sagt, ich bin der allergrößte Sünde. Ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Nach dem Gesetz war ich fleckenlos. Aber meine große Sünde war, dass ich Kinder Gottes verfolgt habe. Dass ich gegen Kinder Gottes gegangen bin. Eine gefährliche Sache. Und wer sich davon nicht bekehrt, wird am Orte enden, wo es nicht erwartet hat. Ja, ist das genug? Über Hoffart, Stolz, hat dir das geholfen? Wird wieder Stolz in dein Herz kommen können? Nun, ein wunderbarer Punkt, den finden wir in 1. Petrus 5 bis 11. Gott gibt den Demütigen Gnade und widersteht den Hoffärtigen. Darum demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Das ist der erste Segen, den der Demütige bekommt. Gott krönt ihn mit Gnade. Kein Mensch in der Welt wird je Gnade empfangen und begnadigt sein, es sei denn, dass er sich gedemütigt hat. Und Freunde, das ist die bitterste Pille in der Christenheit, dass ein Gotteskind sich beugen muss. Du fährst lieber in die Hölle. Sei ehrlich, du wirst lieber in die Hölle fahren, als dass du dich demütigst. Du weißt, deine Kinder gehen in die Welt, aber es schadet nichts, du wirst dich nicht demütigen. Du weißt, dass du den ganzen Segen Gottes verlieren wirst, schadet nicht, du wirst dich nicht demütigen. Ei, sich zu demütigen ist die bitterste Pille für ein Kind Gottes. Geh lieber durch die Konferenz hartnäckig. Verstockt mit meinen Sünden, mit mein unverändertes Leben, als dass ich mich beuge. Als dass ich mich demütige. Wer weiß das nicht? Sich zu demütigen ist etwas Schreckliches. Und der eine oder der andere, der kann sogar stolz sein, dass er sich so demütigt. Aber wahrhaft demütigen vor dem lebendigen Gott, dass er den Himmel öffnet und dir Gnade schenkt, das ist etwas Wunderbares. Er widersteht den Hoffärtigen. Er geht gegen den Hoffärtigen. Er ist ein Feind, aber den Demütigen, wenn er sich demütigt, es tut mir leid, habe gesündigt, ich habe falsch gemacht, ich mache Umkehr und bringe es wieder in Ordnung und suche die Fäden durch Gottes Gnaden wieder auf. Du wirst begnadigt. Du bist kein Narr, du bist kein Idiot, du bist kein Dumme, du bist kein Pur. Wenn du dich demütigst, wirst du begnadigt. Der erste Segen, dir wird Gnade geschenkt. Das zweite, dir werden deine Sünden vergeben. Vergebung der Sünden. Sich zu beugen ist wunderbar, sich zu demütigen. In Geist und in der Wahrheit. Ihr wisst ja von der alten Frau. Das war solch eine göttliche Frau. Nicht in allen Menschenaugen, aber in vielen. Die lag im Spital und konnte sich nicht mehr bewegen. Die musste schon gefüttert werden, wie ein kleines Kind. Gewaschen werden. Die sprach schon mit leiser, sanfter Stimme. Und dann kam der Prediger herein. Sie sagte, oh, es gibt keine Sünderin in der Welt, so groß wie ich bin. Er sagte, oh, stimmt denn das, was ich gehört habe? Sie hat sich aufgesetzt im Bett. Wer hat über mich geredet? Wer hat aufgeredet? Nein, keiner hat aufgeredet. Ich habe gehört, was du gesagt hast. Stimmt das, was du mir gesagt hast? So kann es auch falsche Demut geben. Gottlose Demut. Welche ist Heuchelei? Solch ein Mensch bekommt keine Gnade und keine Vergebung, weil da andere Motive dahinter stecken und weil es nur ein Zirkus, ein Schauspiel ist. Denn in Petrus stehen auch manche Sachen, aber darüber will ich nicht sprechen. Aber in dem Text, den ich genannt habe, heißt es sogar, den Demütigen macht er sorgenfrei. Du wirst frei wie ein kleines Kind. Frei von Sorgen. Wie ein kleines Kind. Das kleine Kind sorgt sich nicht, was werden wir heute Morgen essen, was wird Mutti kochen, was werden wir heute Abend essen. Was werden wir morgen tun? Womit werde ich bekleidet werden? Wer wird meine Kleidung? Das Kind hat ein frohes, strahlendes Gesicht und denkt nicht daran und weiß, mein Vater, meine Mutter, die schauen danach. Ich kann nicht mal anders denken. Das Kind ist sich nicht mal bewusst, dass es solches braucht. So ist es, wenn unser Verhältnis mit dem himmlischen Vater recht ist. Da gibt es kein Murren. Wie bei dem Bauer, der sagt, es ist zu trocken, es ist zu nass. Und bei den Schweizern, es ist zu heiß. Es ist zu kalt, dann murren wir. Oh, ich habe keine Arbeit, bin arbeitslos, wo kommen die Tische her? die Schränke? Wie wird der Sofa bezahlt? Ich höre immer, es gibt Arbeitslose in Europa. Ich sehe es nicht. Kein Arbeitslose kommt zu uns. Man denkt, er sollte doch so weit denken, wenn da solch eine Lücke ist im Reiche Gottes. Ja, aber ich muss ja jeden Monat oder alle 3 Monate zu Hause sein, sonst kriege ich meinen Arbeitslohn nicht. Kannst ja zurückkommen. Vielleicht könnten wir den auch den Ticket für dich bezahlen. Das war nur nebenbei. Den Demütigen, der im rechten Verhältnis ist zu Gott, wird dein himmlisches Leben, ist auch sorgenfrei. Und den Demütigen, ich glaube, ich muss jetzt allmählich näher kommen zum Ende. Ja, schon 10:50. Ihr Prediger, predigt nicht so lange, wie ich es tue. Hört ihr? Und wenn ihr es tut, möge Gott mir schenken, dass ich nicht zugegen bin. Ich kann es nicht aushalten. Der Abenddienst auf dieser Bahntour haben wir gesagt, 20 Minuten, nicht länger. Ist genug. Nicht so lange predigen. Ich weiß nicht, warum ich es tue. Aber für mich ist nichts qualvoller, als da zu sitzen und der Mann, der redet und redet und redet ohne Aufhören. Und immer wenn ich andere gepredigt gehört habe, predigen, dann gehe ich hin und sagt mal, fühlt ihr auch so, wenn ich predige? Sagt es mir bitte. Vielleicht kann ich es kürzer machen. Aber bitte tut's nicht, weil ich es tue. Das ist zum Kotzen. Und die Menschen werden nicht zu euren Vorträgen kommen. Wenn sie es tun und mehr kommen, dann kannst du es ja noch länger machen. Aber zum Schluss, den Demütigen gibt er sich über den Teufel, über den Feind, wenn er auch herumgeht wie ein brüllender Löwe. Wir sollen nüchtern sein und wachen. Der Demütige, der Hoffärtige, der kämpft nicht gegen den Teufel. Er dient ihm ja. Du Stolze. Du kämpfst nicht gegen den Teufel, du kämpfst gegen Gott. Der Teufel ist dein Freund, dem dienst du. In dessen Dienst bist du. Du dienst ihm ja. Vielleicht zuweilen nicht mit Wissen. Vielleicht auch nicht mit Wollen. Vielleicht tust du das auch ohne dein Willen. Du bist ja des Satans Knecht und im Dienste des Satans. Den dienst du von morgens bis abends. Und vielleicht auch in der Nacht. Hochmütige, ihr jungen Mädchen, Hochmütige, die tragen gern schöne Kleider, damit sie hübsch aussehen. Erwachsene, die hochmütig sind, die gehen gern in die Bar zum Sauftisch, zum Spieltisch, zu den Spielen. Zu dem Tanzboden. Wie heißt das alles heute? Wo geht man hin? Wo gehen die jungen Leute hin? Zum Disco. Ich bin out of tune. Weiß nicht mal, wie alle diese satanischen Sachen heißen. Und damit passt du nicht in das Reich Gottes, wie wir gestern gesagt haben. Du passt nicht hinein in die Gemeinde Gottes. Und wenn du sagst, ja, unsere Gemeinde, da bin ich glücklich und das ist gut. Mach doch deine Gemeinde nicht zur Gemeinde des Satans. Solltest doch ein besseres Bild haben von ihnen, als dass du sie so herunterreißt. Den Demütigen gibt er Gnade. Aber den Hochmütigen, ich kann das nicht, was wenn meine Freunde sagen, was wenn meine Freunde mit mir denken, meine Saufbrüder, meine Hurenfreunde, was werden die sagen, wenn ich ihnen untreu bin? Aber wenn du dich demütigst vor Gott und sagst nicht, was werden die sagen, sondern was werden die im Himmel sagen? Was wird Gott sagen? Was werden die Heiligen sagen? Was werden die Himmelsscharen sagen? Den Demütigen bereitet Gott seine Herrlichkeit in Christus. Welch ein Geschenk! Wenn du dich demütig beugst und mit Gott ins Reine kommst, bereitet der Herr seine Herrlichkeit für dich. Wir sind doch blöd und unverständig, wenn wir das nicht erkennen. Möge Gott schenken, dass wir alles im rechten Lichte sehen und sagen, Herr, lass mich so sein, dass ich im Zentrum deines Willens bin, dass ich genau in dein Werk hineinpasse, dass ich nicht so wie die Dame bin, die Sängerin, die einen berühmten Klavierspieler hatte, und dann fing sie an zu singen. Schließlich warf er seine Hände hoch und sagt, liebe Dame, I play the whites, I play the blacks, but you sing in the cracks. Geistlich gesehen, pass nicht da hinein. Du redest dummes Zeug. Du reagierst nicht geistlich, aber fleischlich. Aber wenn du dich demütigst, es annimmst, dich beugen kannst, nicht dich selbst verteidigst, es verschönigst, sondern sagst, ja, ich beuge mich. Der Gott aller Gnade schenkt den Demütigen Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit. Der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, stärken, kräftigen, befestigen. Das Leiden in dieser Welt ist eine kleine Zeit. Wenn die Bücher, Satans Bücher über dich schreiben, dich belügen, falsche Sachen in den Zeitungen schreiben, das sind kleine Leiden in kurzer Zeit. Aber Gott wird, der Gott der Gnade, wird euch stärken, kräftigen, befestigen, dass ihr den Teufel überwindet mit all seiner List. Wie wunderbar ist es, ein Überwinderleben zu leben, ein Siegesleben. Gestern Morgen, nach dem Dienst, habe ich Grippe bekommen. Fühlte gar nicht gut in meinem Kopf und in meinem Leib. Woher der Virus kommt, weiß ich nicht. Keiner hat mir einen Kuss gegeben. Ich habe ein paar kranke getroffen. Oft komme ich näher, einige sprechen leise. Habe ich meine Frau gelehrt. Mund auf, liebes Mädchen, sprech nicht so leise. Kann dich ja nicht hören. Sprech mal. Erhebe deine Stimme. Sonst höre ich es nicht. Vielleicht war keiner so freigebig, dass er mir den Virus geschenkt hat. Und dann dachte ich, oh, gestern Abend werde ich den Vortrag nicht halten können. Letzte Nacht war es 23:30. Ich sage, Erlo, jetzt kannst du dich nicht mehr vorbereiten auf morgen früh. Du bist zu müde, du bist zu krank. Geh ins Bett. Bereite dich morgen früh vor, das lieb ich. Morgen 6 Uhr werde ich wach, nehme ich die Bibel, die schönste Zeit für mich, nach der Stille, in der Stille, mich vorzubereiten. Er schenkt mir einen guten Schlaf, das Beste mit mir wird, morgen habe ich noch einen Dienst. Gib mir denn die Kraft nur für morgen früh. Danach können die anderen predigen. Hab denn auch guten Schlaf bekommen. Dann kam Dorothea heute Morgen herein. Papa, es ist schon nach 9 Uhr. Ach, dachte ich, da machen wir heute Morgen ein Zeugnisdienst. Könnt ihr alle zeugen und uns sagen, wie ihr mit Gott wandelt. Sagte Kind, ich habe ein paar Notizen. Die könnte ich gebrauchen, aber wo die sind, weiß ich nicht. Gesucht, gesucht, konnte sie nicht finden. Die heute Morgen der Stunde, nicht eine Stunde, weniger eine Stunde, war eine gesegnete Zeit für mich. Hier kommt der Dienst, ich habe keine Botschaft. Was werde ich sagen? Sag, Herr, ich danke dir für den Schlaf. Du hast wohl gesehen, dass ich es nötig habe. Und der wird wohl gut sein für meine Grippe. Was ich sagen werde, weiß ich nicht. Ich hatte ein paar Notizen, aber die habe ich verloren. Ich sagte, Kind, da sind ein paar Notizen. Kurz. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich habe gesucht, sie nicht gefunden. Herr, wenn es dein Wille ist, dass ich sie bekomme, schenk sie mir. Wenn es nicht dein Wille ist, dann willst du wohl, dass ich eine andere Predigt halte, die ich noch nicht bekommen habe, oder dass die Menschen zeugen können, was sie im letzten Jahr erlebt haben. Onkel Feni, der sagte gleich, er hat was. Ich habe ihm nicht gesagt, du Feni, wir Prediger wollen schweigen. Wir wollen die hören, die nicht predigen. Wir wollen die Christen hören, wie viele Seelen sie zu Jesus gebracht haben, was sie alles für Jesus getan haben. wie sie zum Segen geworden sind im vergangenen Jahr. Es war Herrlichkeit vor 10 Uhr für mich. Ich konnte nur Gott danken. Ich danke dir für den Schlaf. Ich danke dir, dass ich das noch nicht habe. Wenn es dein Wille ist, schenk es mir. Ich danke dir, dass ich im Frieden leben kann. Und Freude, er schenkt uns den Sieg. Ich brauche nicht ungeduldig werden. Ich brauche nicht sagen, Kind, warum hast du mich nicht geweckt? Ich brauche nicht sagen, wo sind nun die Notizen? Ungeduldig, gereizt werden. Das sind die vom Teufel geritten werden. Es war eine heilige Zeit heute Morgen vor dem Dienst für mich. Habe ich gesagt, gut, Herr, du weißt. Und dann kam die Tochter und sagt, Papa, ist es dieses? Ja, Mädel, wo hast du das gefunden? Das hast du gut gemacht. Ich danke Gott dafür. Also, mit Gott geht's von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Der Teufel kann sein Bestes versuchen. Durch die Gnade Gottes ist es Himmellust. Ist es wunderbar. Gott sei gedankt, der uns durch Jesus Christ seinen Sieg schenkt. Und demselben sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dem soll mein Leben gehören, dem will ich dienen. In dessen Reich will ich sein. Seine Gnade genügt für alles. Und wenn der Teufel kommt, kann er nicht viel ausrichten. Er beginnt mit der Fleischeslust, dann Augenlust, hoffätiges Leben gelingt ihm aber nicht. Und lasst uns so leben, dass Gott den Himmel einmal ausrufen wird, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir sollen ein Leben leben, an dem Gott wohlgefallen hat. Dass er sich über uns freuen kann. Bis wir ihn von Angesicht zu Angesicht schauen. Und er sagt, ei, du gute und fromme und treue Knecht. Du warst über wenigem treu, wird dir viel schenken. Lasst uns beten. Wir sitzen heute Morgen hier, Herr. Einmal werden wir vor deinem Richterstuhl stehen. Ich weiß nicht, ob du dein Wohlgefallen an uns hast. Ein jeder, der hier ist, dass du dich über uns freuen kannst, dass wenn wir auch in der Welt sind, und der böse Feind uns mit Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben versucht, dass es ihm nicht gelingt. Dass durch die Gnade, die du uns schenkst, wir in all diesem weit überwinden. Mache solche Menschen aus uns, Herr. Hier sind die Deutschen. Hier sind die Franzosen. Hier sind die Schweizer. Hier sind verschiedene Rassen. Schenkt doch, dass wir Männer und Frauen, Greise und Kinder von dem rechten Geschlecht sind, von dem himmlischen, geistlichen, echten Kinder Gottes. Das schenke uns, Herr, dass du dich unser nicht zu schämen brauchst, dass das Kapitel abgeschlossen ist, wo wir Kinder des Satans sind. Geworden durch den Hochmut, aber dass wir zurückkehren nach Hause mit der wahren Demut und dass wir begnadigt den Weg, die Straße weiterziehen können. Das schenke uns Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.